Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema.
Es gibt einen Mann hier im Olympiapark, ich habe schon wieder den Namen vergessen, Tom Heberlein hat ihn mir gesagt, der kennt alle Gänge. Markus, wusstest du, dass hier ganz viele Wettkampfstätten durch Tunnel verbunden sind? Du bist ja ein Einheimischer, ich bin nur ein Zugereister, aber es ist faszinierend, absolut faszinierend.
Das wusste ich natürlich nicht, weil ich ja noch nie, wobei das stimmt nicht, ich hatte aber bislang tatsächlich nur im Olympiastadion beruflich zu tun, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und insofern, im Olympiastadion braucht man ja für nichts eigentlich einen unterirdischen Gang. In anderen Hallen und so weiter war ich nur privat und da gibt es ja dann auch keinen Zugang. Andererseits ist es ja zum Beispiel so, wenn man beim Sechstagerennen ist, da muss man ja, gibt es ja schon so auch so merkwürdige Gänge, die man irgendwie runtergeht und plötzlich kommt man dann in der Mitte raus, ja, ne, in diesen, ja, innerhalb des Rondells. Aber ich bin mir sicher, du sprichst ja noch von ganz anderen Geheimgängen als sowas.
Naja, ich habe beim ersten Mal hierher kommen das Main Media Center nicht gefunden. Ja, weil ich einfach alt und schwach und blind schon bin. Und dann hat mir aber Volker Kreisel von der SZ gesagt, ja, du kannst aus der Turnhalle durch einen Gang rübergehen, und zwar aus der Olympiahalle in die kleine Olympiahalle. Das ist wirklich, also absolut faszinierend. Ich meine, hier herunten würde der EHC trainieren. Bin, weil das hat mir der Christian Winkler auch gesagt, bin mir nicht mehr ganz sicher, ob hier herunten wirklich eine Eisfläche wäre. Aber es ist absolut faszinierend. Meine Frage an dich ist, Markus, wenn du im Olympiastadion zu tun gehabt hattest, beruflich, was war das nochmal? Welche Sportarten?
Das hast du dort gemacht? Fußball.
Nee.
Da wurde früher tatsächlich auch mal Fußball gespielt, wobei ich bin jetzt gerade ganz schwer am Überlegen, ob ich dir einen Bären aufbinde, aber ich glaube, es hat gerade noch so hingehauen mit ein bisschen der letzten Saison, oder vielleicht bin ich da auch in einer arglistigen Täuschung verwickelt in diesem Moment.
Moment,
vor allem mir gegenüber.
Ja, der
letzte Saison wäre ja 2-5-2-6 gewesen.
Ja, aber der 60er
oder
Bayern?
Die letzte Saison der... Bitte?
Die letzte 60er oder Bayern?
War das nicht fast gleichbedeutend? Nee, Moment, die 60er haben doch danach dann nochmal gespielt, oder? Nee, haben die danach nochmal wieder gespielt? Wo ich was damit zu tun hatte. Oh, das sind jetzt ganz schwierige Fangfragen in dieser Zeit.
Ganz, ganz schwierig. Du warst nicht zufrieden mit der Kameraführung beim Beachvolleyball. Warum? Ich habe nichts gesehen, weil ich war live vor Ort und ich finde die Location großartig. Aber du warst nicht happy mit der Führung.
Die Location ist großartig und schön, dass du so uns allen reindrückst, dass du so ein Event-Hopper bist.
Ja,
und auch mit dem Helikopter. Mit dem Helikopter zwischen Königsplatz, Olympia-Anlagen und Ruderanlage. Und ich habe auch gehört, dass du sogar bis nach Rom zum Schwimmen ab und zu jettest, um da aber nur kurz von oben drauf zu gucken. Zum Glück ist da ja kein Dach. Also das spricht natürlich für dich, dass du der Franz Beckenbauer dieser Spiele sozusagen bist. Aber was mich halt tatsächlich gestört hat, war, dass das too much war. Also ich habe das ja auch getweetet, das hat, glaube ich, genau keiner beachtet.
Ich habe es hoffentlich geliked. Habe ich es beliked? Ich hoffe.
Natürlich nicht. Aber ich finde es halt total ätzend, während eines Ballwechsels diese Krankamera die Perspektive ständig zu ändern und sowas. Dann sieht man nicht, ist der Block noch dran gewesen? Ist der überhaupt, hat den überhaupt irgendjemand geschlagen? Fliegt der überhaupt irgendwie ins Feld? Weil die Kamera ist so ständig in Bewegung und ich war zumindest davon, von mir aus nennen wir es überfordert oder irritiert. Eins von beiden. Man kann sich das gerne aussuchen.
Ja, mir ist es beim Klettern ein bisschen so gegangen. Beim Klettern war die Kamera aus meiner Sicht zu nah dran. Du hast nicht gesehen, wo er oder sie gerade in der Wand drin hängt und hast auch nicht erkannt, die Schwierigkeiten, die dann damit verbunden sind, ob er jetzt im Überhang war oder nicht. Aber live muss das Klettern habe ich leider nicht live gesehen. Live muss das Klettern fantastisch gewesen sein. Und was ich auch nicht gesehen habe, ist Tischtennis leider noch nicht. Und ich glaube, ich werde auch irgendwie das nicht mehr zustande
kriegen. Weil du selbst mitspielen musstest.
Das ist korrekt. Ich konnte Timo Boll nur aus der Weite sehen, weil ich 3 Tische weiter selbst auftrumpfen musste.
Ja. Ich dachte auch nur aus der Weite sehen, weil du ihn so hinter die Platte gedrückt hast, mit deinem druckvollen Schmetterspiel, dass du ihn eigentlich kaum zu Gesicht bekommen hast, weil er immer nur ganz hinten war. Nennt man das dann auch Spielfeldrand? Oder wie nennt man das beim Tischtennis, wenn man einen da hinten quasi schon an die Bande drückt?
Das in die Ballonverteidigung reindrückt, meinst du?
In die Ballonverteidigung?
Naja, also das ist ja diese hohen Bälle, die zurückgespielt werden, das haben wir ja früher gelernt als Ballonverteidigung.
Oh, stark.
Ja, es ist glaube ich, ein gängiger Begriff. Ich hoffe auch in Deutschland, aber in Österreich ist, wenn du Ballonverteidigung beim Tischtennis sagst, ist ein absolut gängiger Begriff.
Ich habe noch nie behauptet, mich im Tischtennis auszukennen. Ich wollte jetzt nur einfach so ein bisschen polemisieren, sozusagen. Ballonverteidigung finde ich toll.
Was ich ja auch
toll finde. Besser als Bogenlampe. 1000 Mal besser als Bogenlampe.
Oh, ja, Bogenlampe bitte. Ist ganz schlimm. Bogenlampe ist ganz schlimm, ja. Aber du kannst ja auch nicht sagen, da kommt jetzt eine Ballonverteidigung rein oder raus aus dem Strafraum oder in den Strafraum.
Das werde ich jetzt. Ich werde das am kommenden Wochenende ausprobieren. Am lebenden Zuschauer.
Mach das bitte. Die Ballonverteidigung des 1. FC Kaiserslautern hat nicht funktioniert, leider. Ah, was ich stark finde bei diesen European Champions, also ich als Zugereister, ich glaube, ich schätze diesen Olympiapark mehr als jemand, der hier geboren ist. Wenn ich auf dem Weg in die Schule mit dem Radl bin, kann ich jeden Tag durchfahren. Es ist einfach gigantisch schön. Aber was mir dann auch taugt, ist, dass ich mir sind Automarken ja im Grunde genommen komplett pari. Ich fahre ein Auto, das mich stabil von A nach B bringt, mehr brauche ich nicht. Aber ich finde es gut, dass sich BMW engagiert hat hier. Ganz ehrlich. Also, weil ich bin mir sicher, dass da andere Autobauer, ich möchte jetzt keine Marken nennen, aber wenn man die gefragt hätte, übrigens München, in Sichtweite der BMW-Welt, da könntet ihr euch präsentieren. Und dass dann BMW Kohle auf den Tisch gelegt hat, hoffentlich viel Kohle, und sagt, nee, das machen wir, finde ich sehr anständig. Ein bisschen Lokalpatriotismus muss sein.
Alles andere wäre natürlich auch ein bisschen hart gewesen. Es ist ja so, dass BMW damals bei den Olympischen Spielen auch mit dabei war, wie ich gehört habe, auch mit Elektroauto-Prototypen, die sie aber danach, glaube ich, wieder verschrottet haben oder so. Und BMW war ja Sport in vielen Fällen oft zu prollig, und jetzt wollten sie dann beim Fußball ja bei den Bayern plötzlich doch wieder rein, und ich glaube, dass sie im Moment sich da kaum ein Sportengagement gerade in der Nähe nehmen lassen, dass sie klar, Tennis und Golf, das war ja schon immer so das vermeintlich bessere Klientel, das man da bedient hat, aber dieses Sportengagement, habe ich den Eindruck, zumindest versucht BMW seit Jahren ja schon eher wieder zu forcieren, und insofern war das dann relativ logisch. Bist du eigentlich der dieses BMW, wie nennt man das, Diskus-Rückholfahrzeug steuert?
Ja, genau. Das ist faszinierend.
Bist du da drin vielleicht sogar?
Ich liege drunter, so wie James Bond, der unter dem Zug mitfährt, da habe ich mich reingekrallt. Das ist fantastisch, oder? Da fährt so ein kleines weißes Auto raus, und der Diskus, ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie das mit dem Speer machen, aber ich meine, der Speer kommt auch auf diese Art und Weise wieder zurück. Fantastisch, es ist so groß. Und
das ist dann so ein ferngesteuertes Langholzfahrzeug, mit dem der Diskus kommt.
das ist spitze. Also ich genieße es sehr hier. Ich finde es schade. Was heißt schade? Es ist auch gut, dass es dann irgendwann mal vorbeigeht, weil für ewig kann es nicht dauern. Aber ich finde das ganz, ganz groß. Nur diese Bahnradgeschichte, da an der Messe draußen, das war ein kleines bisschen zu klein auch. Zu wenig Zuschauer, die Bahn. Ja, halt dann kürzer als gewohnt. Okay, der Sport war selbstverständlich gut, aber alles in allem großartig. Ich fürchte nur, dass du mal wieder Anchorman genau nichts gesehen hast live.
Live vor Ort natürlich tatsächlich nichts gesehen. Ich habe mich nur gefragt, warum hat man Bahn nicht in der Olympiahalle fahren lassen?
Ja,
aber warum hat man die Turner dann nicht woanders hingeschickt? Turnen könnte man ja tendenziell noch eher in irgendwelchen anderen Anlagen erledigen. Ich weiß nicht, was im Moment im Eisstadion los ist, zum Beispiel. Hätte man also da nicht Turnen machen können? Oder?
Ich glaube, ich sitze gerade unterm Eisstadion. Und ich glaube, da ist zu wenig Platz. Und das Turnen war ja ausverkauft bei den Gerätefinale der Frauen. Jetzt ist es sehr gut besucht. Das ist gerade Mannschaft der Männer, die deutschen Turnen gerade. Nicht unerfolgreich. Wir haben es ja vorhin versucht, drinnen aufzunehmen. Hat nicht so funktioniert, weil die Hintergrundgeräusche zu laut waren. Aber Turnen, da waren ja 10.000 Leute am Sonntag. Und Beim Bahnradfahren waren 1300, glaube ich, die Tribünen, die ab und zu voll waren. Das finde ich schon in Ordnung. Ich habe mich auch gefragt, warum das so ist. Aber Turnen musst du eigentlich in dieser Halle her machen.
Auch aus ja, aber das, ich hätte spontan gesagt, dass sich für Bahnradfahren mehr Leute interessieren als für Turnen, ehrlich gesagt. Oder liegt es nicht vielleicht daran, dass man das eine zur Messe raus abgeschoben hat?
Naja, das ist ja die Frage, welcher Verband hat sich abschieben lassen? Ja, haben sich die Radler hier einfach abschieben lassen? Kaiser war ja jeden Tag draußen. Sebastian Kaiser von der Bild hat in der Big Show erzählt, am letzten Tag nichts mehr zu essen bekommen, weil sie den Wagen mit der Currywurst zugesperrt hatten am letzten Tag schon. Das ist halt eine ganz eigene Klientel und ich finde es schon witzig, dass hier, also dass so ein Fachpublikum da ist. Das ist großartig. Also ich finde diese ganze Veranstaltung überragend.
Du konntest endlich mal über Stufenbarren Härten fachsimpeln.
Mit anderen. Weißt du, was es nicht mehr gibt beim Stufenbahn? Es gab ja diese Übung oder vielmehr dieses Element, wo du am großen, am oberen Barren gehangen bist als Frau und dir dann den unteren Barren mehr oder minder in die Magengegend gehaut hast, abgeknickt bist und wieder zurück raufgekommen bist. Und das, dieses Element gibt es nicht mehr, erstaunlicherweise.
Das war immer meine Stärke.
Ja, ich weiß
nicht. Welche Erinnerungen hast du persönlich an den Turnunterricht und da vor allem an das Reck?
Felgaufschwung
geht ganz ja noch, aber
den Umschwung habe ich.
Umschwung vor allem.
Ja, oh, ganz schlimm. Ich habe einfach Angst gehabt. Dabei fliegt man da aus der Höhe auf eine ganz fette Matte, aus einer Höhe von meinetwegen 1,5 Meter, wenn überhaupt nicht mal 1,5 Meter. Ich weiß gar nicht, wovor ich Angst hatte, weil ich eigentlich sonst im Sport jetzt nicht ganz ungeschickt war. Aber das ist wirklich meine prägende Erinnerung. Wir haben, glaube ich,
geturnt. Wir haben immer geturnt. Das war ganz schlimm. Wir hatten eine viel zu kleine Sportanlage und haben deswegen praktisch immer geturnt. Und das Schlimme war, sich an diesen Barren, den nennen wir es beim Namen, den Unterleib zu quetschen und dann erstmal eine halbe Stunde gefühlt am Boden zu liegen und sich zu überlegen, warum tut das jetzt so höllisch weh? Ich war natürlich auch definitiv schon in der Schule, eigentlich in jedem Jahrgang zu groß für diesen Schrott. Aber das wurde ja nie berücksichtigt, man musste ja das trotzdem machen. Und gerade der Barren ist ein Hundling. Ja, und ich hab's nie gemocht. Ich kann aber mit Stolz vermelden, dass ich, als ich dann mal in Köln die Aufnahmeprüfung bei der Sporthochschule gemacht habe, das im ersten Versuch geschafft habe, was da gefordert war. Aber das war eine einmalige Angelegenheit. Danach nie wieder.
Na, ich wollte ja Sport studieren an der Uni Graz und habe mich wirklich im Geräteturnen abgemüht, habe das dann mit unfassbar viel Glück und Heimweh geschafft, die Aufnahmeprüfung im Geräteturnen. Und mich haben sie beim Volleyball rausgeschmissen, damals die zwei Leute. Du musst dir das so vorstellen, es waren 4 Ballsportarten, Basketball, Fußball, Handball und Volleyball. Fußball, einer dort, ja, passt schon. Handball habe ich damals ja gespielt, U21, Staatsliga, ja, passt schon. Basketball, passt schon. Volleyball, stehen 4 Experten dort und sagen, naja, man sieht schon, dass sie es vielleicht innerhalb von einer Viertelstunde lernen können, aber jetzt können sie es noch nicht und deshalb tschüss. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Ja, wirklich, das ist wortwörtlich. Und jetzt denke ich mir im Nachhinein, dachte natürlich, Blessing in disguise, ich wäre nie nach München gekommen. Wir hätten uns nie kennengelernt. Diese traurige Sendung wird es nicht geben. Aber das war schon ein Tiefschlag damals. Und zwar in die Eingeweide.
Wann wird Jens Röber endlich seine Memoiren mal schreiben? Weil das ist ja Wahnsinn, was du schon alles erlebt hast und wie sich Menschen in dir zigfach getäuscht haben. Die hätten nie gedacht, dass du dann bei der EM im Beachvolleyball ganz weit, ganz nah dran bist später mal. Wenn du das denen damals schon erzählt hättest. Wir sehen uns 2022 beim Beachvolleyball EM.
Ja, ich sitze auf der Pressetribüne, die glücklicherweise ein Dach hat und deshalb auch im Schatten liegt. Kurze Pause, dann der Kurzpass.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub
und dem Stufenbarren Jensi.
Boah, Stufenbahn. Schwebebalken hätte ich noch mehr Angst gehabt, ganz ehrlich. Zum Glück müssen das Männer nicht machen. Aber wenn du da natürlich abrutscht und dann mittig aufkommst, es ist kein Spaß. Wir fangen an mit einem
Sollten wir nicht darüber diskutieren, wie sexistisch Turnen ist, dass Männer da ausgegrenzt werden von wichtigen Disziplinen?
Ja gut, ich würde auch gerne Frauen...
Vom Synchronschwimmen mal ganz zu schweigen?
Ja. Nee, Moment, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es nicht männliche Synchronschwimmen auch schon gibt. Und was ich ganz weird gefunden, das heißt weird, aber es gab eine Turnvorführung, da auf dieser Bühne hier neben dem Schwimmstadion gibt es ja immer Turnvorführungen, da gibt es Vorführungen jeden Tag, und da gab es eine Turnvorführung, und ungelogen, es waren 3 oder 4 Münchner Vereine, 75 Frauen, ein Mann. Und da dachte ich mir, okay, wie kommt der Junge jetzt rein hier? Und ist er so ein begeisterter Turner, und wo sind die anderen? Wo ist der männliche Turnnachwuchs? Schreibt uns bitte.
Ist er ein begeisterter Turner oder hat er einfach nur einen super Weg gefunden, im Friede Frauen kennenzulernen?
Also mein Kumpel sitzt neben mir, hat das auch gesehen und sagt zu mir, siehst du, wir haben alles falsch gemacht. Warum sind wir Handballspielen gegangen? Warum haben wir gekickt? Alles falsch gemacht. Gut, irgendwie glauben wir zumindest am dritten Spieltag noch an Hertha BSC und deshalb nehmen wir sie ins erste Spiel rein. Heute Abend, Freitag, 20.30 Uhr, Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC. Hätten wir noch einen Wettpartner, könnten die Quoten wie folgt ausschauen. 1,55 Heimsieg Gladbach, 4,50 Unentschieden, 5,5 Auswärtssieg. Für Gladbach läuft es gar nicht mal so schlecht. Saisonübergreifend, Achtung, unser Lieblingswort, seit 6 Bundesligaspielen ungeschlagen. Haben Hoffenheim besiegt auf Schalke. Hat es nach einem Sieg ausgeschaut eigentlich. Sehr, sehr spät den Ausgleich bekommen. Und worauf man bei Gladbach natürlich auch schauen muss, sollte gerade in dieser Saison schon 3 Tore nach Ecken. Das ist Bundesliga-Bestwert. Es scheint, Daniel Farke weiß, was er trainiert hat, nämlich Ecken. Hast du etwas Gewinnbringendes zu Hertha zu sagen?
Ja, zum Thema saisonübergreifend hätte ich zu sagen, dass die Hertha in den letzten 10 Bundesligaspielen eben saisonübergreifend immer mindestens ein Tor gemacht hat. Das ist ja schon mal eine gute Basis, dass sie aber andererseits seit auch saisonübergreifend 5 Bundesligaspielen auf einen Sieg warten. 2 Unentschieden, das einzig Zählbare, 3 Niederlagen und eben zuletzt dieses 1:1 Unentschieden, das wir da mit reinrechnen. Du hast gesagt, wir glauben an die Hertha. Ich tue es eher nicht. Für mich Tipp 1.
Ja, für mich natürlich auch, aber wir nehmen sie einfach am dritten Spieltag noch mit rein und dann eben nur mehr in den Abstiegsduellen. Samstag 15.30 Uhr. Ich habe einen Schüler, der nicht nur dem AC Mailand anhängt, was für ihn spricht, weil die sind italienischer Meister geworden, sondern auch dem FC Augsburg. Und ich schreibe ihm also nach dem ersten Spieltag Schlusspfiff zu Hause 0:4 gegen Freiburg, Fixabsteiger. He did not take it well. Nach dem zweiten Spieltag Abpfiff, Sieg in Leverkusen, schreibe ich doch Champions League. Das hat ihm gut gefallen. Jetzt geht's gegen den ersten FSV Mainz 05. Die Quoten irritieren mich, hat mich nur zunächst irritiert. 3,5 Heimsieg Augsburg, 3,5 Unentschieden, 2,1 Auswärtssieg. Weil Augsburg ja auch, also in Leverkusen natürlich, Ginkiewicz fantastischen Tag erwischt, aber mehr Glück als Heimweh und Heimweh gehabt. Also jedenfalls schon rechtschaffen glücklich gewonnen. Aber von den letzten 10 Bundesligaspielen gegen den ersten FSV Mainz 05 hat Augsburg 8 gewonnen. Und deshalb ist die Quote recht nah beieinander. Die Heimspiele haben sie in den letzten 5 gewonnen, mein lieber Markus. Ich glaube aber an Mainz. Ich glaube in diesem Spiel an Mainz. Ich glaube an einen Auswärtssieg. Was glaubst du?
Mainz ist super defensiv stark, was man immer so gar nicht mit ihnen als primäre Tugend verbindet, finde ich jetzt zum Beispiel zumindest. In den tatsächlich letzten 36 Bundesliga-Partien, also seit dem Start der Vorsaison, sind wir schon brutal saisonübergreifend unterwegs, Mainz es tatsächlich geschafft, 11 weiße Westen zu behalten. Ich weiß nicht, warum eine Weste da weiß sein muss, warum man sie durch ein Tor befleckt. Im Gegenteil, durch das Abwehren eines Tores befleckt man das Jersey, wie Jens Röber sagen würde. Das wird übrigens nur von den Bayern getoppt, die nur ein einziges Mal mehr hinten die Null gehalten haben. Also das finde ich schon sehr erstaunlich. Es ist also schwierig, gegen Mainz ein Tor zu erzielen. Und man könnte fast daraus schlussfolgern, dann auch schwierig, Mainz zu besiegen in der einen oder anderen Situation. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Spiel zu den eher nicht so attraktiven dieses Spieltages gehört. Wenn es 0-0, 1-1 ausgeht, wird es mich nicht überraschen, vielleicht auch 1-0-0-1. Mein Tipp wäre tatsächlich letzterer. Ich tippe hier auf ein 0-1, aber alle anderen genannten Optionen sind auch im Bereich des Möglichen und vom geneigten Tippliebhaber vielleicht zu berücksichtigen. Macht es jetzt nicht einfacher, aber wir haben nie gesagt, dass wir hier nur Blumenwiesen aussäen würden.
Wir sind ja nicht zum Spaß hier, also bei aller Liebe. Ja. Also mehr als 2 Tore sehe ich auch nicht. Wie die verteilt sind, ja, kann sich jeder selbst überlegen. Gibt ja auch nur.
die Ergebnisse entnehmen Sie der Tagespresse.
Ja, gibt es nur 2-0, 1-1 oder 0-2. Also ich meine, das sind die 3 Optionen, die es gibt. Wir werden uns daran messen in der kommenden Woche. Ja, das nächste Spiel ist ein Derby. Markus, VfL Stuttgart gegen den SC Freiburg. Sehr, sehr ausgeglichene Geschichte, wenn man einem Wettbüro vertrauen würde. 2,62 Heimsieg, 2,55 Auswärtssieg, 3,6 Unentschieden. Und so kurz ist mein Kurzzeitgedächtnis, Markus. Ich dachte nämlich, dass Stuttgart in Bremen ja gewonnen hat. Aber nein, der ganz späte Ausgleich. Ich erinnere mich noch an die Proteste der Stuttgarter. Also auch da nur 2-2, muss man sagen. Jetzt, ich habe den Live-Ticker am ersten Spieltag, glaube ich, nicht richtig gelesen, weil im einen Live-Ticker hieß es, dass Leipzig klar unterlegen war, dass Stuttgart das gewinnen muss. Und dann sagt mein anderer Live-Ticker, Leipzig hatte 800% Ballbesitz, war 82 Minuten im Strafraum der Stuttgarter und es ist ein Wunder, dass die das Spiel nicht gewonnen haben. Das kann ich nicht lesen, aber ich sehe in diesem Spiel dann doch einen relativ ungefährdeten 2-0 Auswärtssieg für den FC Freiburg. SC Freiburg natürlich.
Ja, Freiburg hat ja auch die letzten 4 Bundesligaspiele gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Davor sah es ein bisschen anders aus, aber davor, das ist dann zu saisonübergreifend, um dann tatsächlich noch irgendeinen Wert zu haben. Für mich auch die Freiburger favorisiert und Tipp 2 wäre für mich auch kurze Rede, kurzer Sinn. Auch das ist ab und zu möglich.
Natürlich. So, und das Topspiel, Samstag 18.30 Uhr, der erste FC Union Berlin gegen Rasenballsport Leipzig. Quote für Leipzig immer noch knapp an der 2 dran, 2,05 und 3,6 Heimsieg Union, 3,5 Unentschieden. Also Union ist dermaßen stabil. Ich habe mir ja immer gewünscht, Markus, auch durch deine Erzählungen, dass du, als du bei den Förstern warst, wie gut die Atmosphäre dort ist, dass sie mal aufsteigen. So, jetzt sind sie aufgestiegen und ich hatte die große Befürchtung, dass die sofort wieder runtergehen. Aber das ist doch ein absolut stabiles Team mittlerweile geworden. Hat die erste Runde die Hertha besiegt. Jetzt ein schmuckloses Unentschieden aus Mainz mitgebracht. Und ich glaube, dass die dieses Spiel gewinnen werden und dass der Leipziger Fehlstart damit komplett ist. Wie siehst du das?
Ja, Union hat ja die letzten 3 Bundesliga-Duelle jeweils mit 2-1 gewinnen können mit Leipzig. Andererseits hat Leipzig im Pokal ja dieses Halbfinale auch übrigens interessanterweise mit dem Ergebnis 2-1 für sich entschieden. Du hast gerade gesagt, Union 9 Ligaspiele ungeschlagen mit 4 Punkten nach 2 Spielen, bester Saisonstart seiner Geschichte. Auf der anderen Seite eben RB Leipzig mit 3 sieglosen Pflichtspielen. Da gehört ja auch noch dieser ominöse Supercup. Das Schlimmste übrigens, was ich finde, ist, wenn man es noch Supercup-Finale oder Supercup-Endspiel nennt. Es gibt kein Supercup-Halbfinale oder so. Also es ist einfach der Supercup. Es ist für mich ein Titel in An- und Abführung. Aber ist ja egal, das war ein Spiel und sie haben es verloren. Und insofern 3 Pflichtspiele sieglos. Erstmals übrigens, seit RB Leipzig dem Profifußball angehört, sind sie tatsächlich 3 Pflichtspiele sieglos. Das muss man sich auch mal vorstellen. Timo Werner wurde gefeiert für sein unfassbar geiles Tor. Irgendwie in den Winkel hat er das geschraubt oder so. Oder war es vielleicht am Ende doch nur ein Aussetzer Abstand des Torhüters? Also sei mal nicht böse, dieses Ding, da darf man sich noch nicht mal drüber freuen, wenn man... Aber dass er danach im Interview auch sagt, dass er hier ja seine Weltkarriere begann oder irgendwie so ähnlich oder zum Weltstar reifte. Gut, das ist Selbstbewusstsein. Das muss man natürlich haben. Für mich ist das ein sehr interessantes, bis gar nicht so einfach vorherzusehendes Spiel. Ich würde als Mutiger, würde ich sagen, sobald ich sehe, dass in meinem Kühlschrank ja so 2-3 Semmeln mit veganer Wurst beheimatet sind, ich also ein bisschen Geld habe, das ich setzen kann, Tipp 1. Ich finde, Tipp 1 wäre für mich das Knackigste. Wenn Leipzig das Glück ein bisschen hold bleibt, ist natürlich alles andere auch möglich, aber wir lehnen uns heute aus dem Fenster. Das ist unser Job, Jens. Da müssen wir durch. Tipp 1.
Und vor allem die Hörer auch. Ja, apropos Timo Werner, da hatten wir Guido Schäfer in der Big Show. Kann man sich durchaus mal anhören, was die Trainingsmoral von Timo anbelangt. Da war ich ein kleines bisschen überrascht. Anyway, das war's. Der Kurzpass von Sportradio 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
Und mit dem Stufenbarren Jensi.
Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
Also ich werde an diesem Wochenende, Markus, wahrscheinlich wirklich auf den Stufenbahn gehen müssen, weil das Wetter ist nicht gut angesagt. Ich werde ganz schnell mal für 2 Tage nach Kitzbühel fahren, wollte eigentlich Radfahren gehen, aber du bist der Mann der Berge mittlerweile. Ich glaube, am Wochenende sehr überschaubar das Wetter.
Ich kann nur sagen, dass in der Nacht von quasi heute auf morgen, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, also Freitag auf Samstag, soll es relativ unfassbare Mengen Regen hier runterhauen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie viel es dann wirklich wird. Und das Wetter am Wochenende ist bei mir ja sowieso immer das, was mich fast am wenigsten interessiert, weil ich da ja nicht zu Hause bin im Normalfall, sondern eher so eben auf Montage, wie wir dann zu sagen pflegen.
Du hast die erste Förster kommentiert. Die Förster aus Nottingham nämlich.
Ja. Ich hab leider natürlich beim Spiel selbst nicht geschaltet, um zu sagen, Avoni von der Försterei in den Forst oder so ähnlich, weil gut, Förster verstehen ja wirklich nur Insider. Aber das ist nur aufgeschoben. Ich werde die nach jetzigem Stand Anfang September nochmal kommentieren und vielleicht lasse ich es da raus. Wer weiß.
Aber wen wirst du dieses Wochenende betreuen? Lass es raus, Markus.
Ja, also zum einen hat der geneigte Hörer vielleicht schon den Verdacht gehegt, als er gemerkt hat, dass ich über dieses Duell mit Union Berlin und RB Leipzig überdurchschnittlich gut informiert bin, denn das werde ich tatsächlich zusammenfassen. Aber wie Jens Hulber sagen will, das ist ja nicht alles. Es wird tatsächlich Paderborn gegen Kiel am Samstag in der zweiten Liga sein und Leeds gegen Chelsea. Mal sehen, wer da an der Seitenlinie steht dann bei Chelsea. Wird am Sonntag mein Premier League-Spiel sein, während Jens Hulber, ich glaube, unter dem Reck in seinem Tonkeller liegen wird und meiner Worte sich erinnert, die da lauten, das kann auch manchmal richtig schmerzhaft sein.
Ja, aber da bin ich gerade vom Barren abgestiegen. Nur ganz kurz, weil ich ja nichts gesehen habe, aber wer trägt Schuld an dieser Kontroverse da bei Tuchel gegen Conte? Ich habe ein kurzes Video gesehen, ohne Ton. Haben die sich dann gegenseitig wieder lieb gehabt? Haben sie sich entschuldigt für das, was sie gemacht haben? Oder wie ist da die Geschichte?
Nee, im Gegenteil. Also es gab ja da so mehrere Stufen und ungeachtet der Sachen auf dem Feld und dass sich Chelsea bei beiden Toren aufgeregt hat. Sie hätten beim einen vorne gerne einen Foul gesehen. Das Foul gab's, war aber doch relativ lange her. Man kann die Szene dann sicherlich danach auch verteidigen. Und es gab auch vor dem Ausgleichstreffer eben ein Haareziehen. Da haben sich auch ein paar aufgeregt, die gemeint haben, warum war das nicht in der Zusammenfassung? Es waren einfach zu viele Dinge und Themen, als dass man da alles in die Zusammenfassung hätte packen dürfen, weil wir dürfen da ja nur eine gewisse rechtmäßige, eine gewisse Länge erreichen, aber das nur so als nebenbei. Und es gab eben so verschiedene Stufen. Es gab diesen, zum ersten Mal auffällig, diesen Jubel beim 1:1, als Conte so in Richtung der Bank von Chelsea jubelt, während sich Chelsea eben noch aufregt, weil sie einen Foul vorher gerne bekommen hätten, das auch eins war, das aber nicht als solches gegeben wurde. Und da sind sie beide so an der Höhe der Mittellinie tatsächlich zusammengerauscht, eben so Brust an Brust, Kopf an Kopf fast schon und waren da schon mal richtig sauer. Und das andere war dann, als Tuchel das 2:1 bejubelt an Conte vorbeiläuft. Conte hatte das nicht mitbekommen, hat er danach aber auf Instagram gepostet. Wenn ich das gesehen hätte, hätte ich ihm gerne ein Bein gestellt. Das wäre sicherlich lustig gewesen, so ungefähr, hat er dann geschrieben. Also das war auch so sicherlich auch ein bisschen eine Provokation von Tuchel. Und dann eben am Ende. Handshake, Conte schaut Tuchel nicht in die Augen. Der findet das nicht gut, hält seine Hand fest, lässt ihn also nicht wieder raus. Conte regt sich darüber auf. Die beiden rauschen auch wieder zusammen, wo man sagen kann, da war sicherlich Tuchel eher der Aggressor, weil ich glaube, dass es beim Handshake schauen sich nicht immer alle in die Augen und gerade wenn man sich nicht ganz grün ist, aber das wäre dann so eine ganz nette Geste gewesen, dass die beiden sich dann überhaupt auf sowas einlassen, nicht im Griff haben, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich sehr beschämend und hat für mich auch da wirklich nichts zu tun, da bin ich völliger Partypooper und so sehr man engagiert und intensiv dabei ist, man muss schon dann auch erkennen, wo die Grenze ist und wo es dann auch mal durch ist. Und auch wenn ich den Handshake nicht von Herzen meine, muss ich ihn machen und dann geht man auseinander und man kann sich ja danach auch wieder beschimpfen, wenn man will. Aber so eine richtige, so einen richtigen Auslöser oder so richtig, dass man sagt, der hat Schuld und der hat keine Schuld, das gibt's hier, glaube ich, nicht. Am Ende, dass das nochmal eben in der roten Karte gipfelte, weil vorher gab es ja nur die gelbe bei diesem Zusammenrauschen in der Mittellinie, dass das zur roten Karte führte, war sicherlich auf diese Tuchel-Nummer zurückzuführen, der eben beim Handshake dann nicht mehr ausgelassen hat, sondern die Hand festgehalten hat und ihm andeutet, schau mir in die Augen.
Schau mir in die Augen, Kleines.
Ja.
Ist aus irgendeinem Film. Ich glaube, Humphrey Bogart hat es gesagt.
Ein Klassiker.
Ja, bitte, ein Klassiker. Na, so gehen wir ins Wochenende mit einem Klassiker.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.